Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 11. Oktober. Ich bin Anne Schwedt. Wir fühlen heute schon mal vorsichtig am Puls der CSU und wir ordnen die Abgasentscheidungen der Woche ein. Jetzt aber wie immer zunächst noch die Nachrichten. Bisher kann man sich ja in Deutschland entweder als Mann oder als Frau registrieren lassen. Was ist aber eigentlich mit den rund 160.000 Menschen, die sich zumindest anhand biologischer Merkmale gar keinem Geschlecht zuordnen lassen? Für die soll es jetzt eine Lösung geben. Der Bundestag berät heute über die Einführung eines dritten Geschlechts. Dass das passieren muss, hat das Bundesverfassungsgericht schon letztes Jahr entschieden. Die Regierung fordert, dass es aber für Antragsteller zwingend notwendig sein sollte, dass sie sich einer medizinischen Prüfung unterziehen müssen. FDP und Grüne kritisieren das als Schmalspurlösung. Im US-Bundesstaat Florida hat Hurricane Michael schwere Verwüstungen angerichtet. Der Wirbelsturm traf gestern mit Windgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern auf den Norden des Staates. Es ist der stärkste Wirbelsturm in dieser Region seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ein Mann wurde von einem umgestürzten Baum getötet und rund 375.000 Menschen waren aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Inzwischen ist der Hurricane aber weitergezogen in Richtung der Bundesstaaten Georgia und Alabama und er wurde auch inzwischen schon runtergestuft auf die niedrigste Hurricane-Kategorie 1. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Mein Name ist Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Heute beginnen hier im Podcast die bayerischen Tage und damit ist kein Urlaub in Garmisch-Partenkirchen gemeint. Nein, am Sonntag ist die Landtagswahl und alles deutet auf eine nie dagewesene Klatsche für die CSU hin. Mein Kollege Robert Pausch, der war im Freistaat unterwegs und ich spreche jetzt mit ihm über diese Grenzerfahrung. Hallo Robert.
Hallo Fabian.
Du hast dich in den Führungszirkeln der CSU umgehört. Wie hoch schlägt denn der Puls dort?
Der schlägt ziemlich hoch gerade. Man weiß dort natürlich, dass die Wahlniederlage historisch sein wird, nach allem, was man jetzt in den Umfragen sehen kann. Die Partei liegt zwischen 33% und 35%. Das ist für die CSU natürlich etwas, was sie gar nicht kennt. Darum ist man nicht nur sehr nervös, sondern vor allem ratlos gerade. Es ist völlig unklar, wie die Partei mit dieser Niederlage umgehen wird, was das für sie heißt, auch für die ganze Rhetorik, mit der die Partei sich immer hingestellt hat, gesagt hat, wir repräsentieren dieses Land in seiner Gesamtheit. Das war ja das Rezept der CSU, mit der sie auch aus der sie ihre Stärke schöpfen konnte. Das wird nicht mehr gehen, wenn man zwischen 33% und 35% liegt. Insofern bricht da gerade für die CSU etwas zusammen und man wird am Sonntag dann sehen, in welche Richtung sich das entwickelt.
Jetzt kommt, wie schon länger bei der CSU, eine entscheidende Rolle Horst Seehofer zu. Die Frage ist, ob er als Parteichef bleibt oder geht. Er sagt, ich bleibe. Was dann?
Wenn er wirklich bleiben will, dann wird es sehr schnell sehr schwierig. Man kann das gerade noch sehr schwer sagen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob es eben 33% werden oder möglicherweise 37, 38. Dann würde ihn das stabilisieren natürlich. Wenn es 33 würden und er sagen würde, er bleibt trotzdem, dann müsste man ihn zum Rücktritt zwingen. Und das ist gar nicht so leicht, weil es dafür eben relativ wenig Hebel gibt. Also man kann natürlich seinen Rücktritt fordern, man kann das nochmal machen. Und wenn er trotzdem sagt, er bleibt, dann bräuchte es einen Sonderparteitag. Und den müsste man in relativ kurzer Zeit ins Leben rufen. Dann müsste sich dort die CSU mit ihren Delegierten treffen und man bräuchte einen neuen Parteichef. Das müsste dann Markus Söder sein. Allerdings hat der gerade als Ministerpräsident eben diese historische Niederlage geholt für die Partei, ist auch nicht in einer starken Position. Es gibt noch ein paar andere Namen, die gehandelt werden. Die kommen auch alle eigentlich nicht so richtig in Frage. Das heißt, Horst Seehofer profitiert gerade auch von der Schwäche seiner Gegner. Man wird allerdings sehen müssen, welche Dynamik das am Sonntagabend und Montag nimmt. Es kann auch sein, dass er unter dem öffentlichen Druck einfach sagen muss, ich resigniere, auch wenn er gerade das Gegenteil ankündigt.
Jetzt hast du es ja selber schon gesagt, es herrscht eine große Ratlosigkeit ob der Umfragen. Hast du denn trotzdem irgendwo ganz im Tiefen der CSU, du hast ja auch mit Edmund Stoiber gesprochen, hast du denn da irgendwo Aufbruchstimmung gespürt? Also vielleicht erste Anzeichen für sowas wie einen Neuanfang?
Also Stoiber ist weiterhin sehr positiv. Er glaubt, dass das alles, dass die Umfragen nicht stimmen und dergleichen, was man als Wahlkämpfer dann eben so sagt. Sonst ist es tatsächlich etwas hohl, was man dort an der Rhetorik hört. Es sind dann die üblichen Formeln, dass das Wahlrecht eben ganz besonders sei in Bayern, dass es in den Umfragen nicht abgebildet werden könnte und so weiter. Das ist jetzt nicht ein großes Zeichen für einen Neuanfang, sondern erstmal von dem Üblichen, was man so in den Wahlkämpfen erzählt.
Also, sehr viel ist es unklar, wahrscheinlich so viel wie noch nie vor einer Wahl in Bayern. Ich komme aus Bayern, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das ausgeht am Sonntag. Robert, erstmal vielen Dank dir.
Vielen Dank.
Und die ganze Geschichte von Robert Pausch finden Sie mit vielen weiteren Analysen in der aktuellen Ausgabe der Zeit.
Und sonst so?
Wer träumt nicht davon? Auswandern, woanders nochmal neu starten, ein neues Leben beginnen? Sie vielleicht? Falls ja, Sie sind nicht allein. Das hat eine repräsentative YouGov-Umfrage ergeben. Mehr als die Hälfte der Deutschen kann es sich vorstellen, zumindest für eine Zeit lang. Ein Drittel dieser Gruppe will sogar für immer weg. Hätten Sie die drei Hauptgründe gewusst? Na klar, erstens entspannteres Leben, zweitens auch logisch mehr Lebensqualität und gut, wir Deutschen bleiben da halt so, wie wir sind. Schöneres Wetter. Ich zitiere an dieser Stelle meine Oma. Woanders ist der Regen auch nass. Gleich zwei Entscheidungen haben in den vergangenen Tagen die Bundesregierung und die Autobranche in Wallung gebracht. Am Dienstag ordnete nämlich das Verwaltungsgericht Berlin an, bis Ende Juni 2019 Fahrverbote auf 11 Straßen in der Hauptstadt zu erlassen. Und am Mittwoch einigten sich dann die EU-Länder in Brüssel auf eine Verschärfung der CO2-Grenzwerte bis 2030. Auch das hat Auswirkungen auf die deutschen Autobauer. Ich will jetzt über beide Entscheidungen dieser Woche reden mit Matthias Breitinger, der bei Zeit Online für alle Themen rund um Verkehr und Mobilität zuständig ist. Hallo Matthias.
Hallo Fabian.
Die erste Entscheidung diese Woche kam aus Berlin. Die Bundesregierung unternimmt ja wirklich alles, um Dieselfahrverbote zu verhindern. Jetzt haben Berliner Richter das anders gesehen offenbar und haben Fahrverbote erlassen für 11 besonders belastete Messstellen. Das seien zwingend notwendige Maßnahmen, sagen die Richter. Jetzt frage ich mich, schwächt das denn nicht den Regierungskurs?
Das tut es natürlich. Also die Regierung ist ja mit dem Kompromiss, den sie da letzte Woche vorgestellt hatte, ja angetreten, explizit weitere Fahrverbote zu verhindern. Das hat sie offensichtlich jetzt in Berlin ja nicht geschafft. Was aber auch daran liegt, dass natürlich die Klage schon länger läuft in Berlin und dass es darum geht, dass die NOx, also die Stickoxid-Grenzwerte in den Städten so schnell wie möglich erfüllt werden, was im Moment ja schon seit Jahren nicht der Fall ist. Und die Maßnahmen, die Bundesregierung ja letzte Woche vorgestellt hat, ziehen ja eher auf was Längerfristiges oder Mittelfristiges zumindest. Da geht es zum Beispiel darum, dass man die kommunalen Fahrzeuge nachrüstet, also dass die Kommunen dafür Geld vom Bund kriegen, dass man die Fahrzeuge des Gewerbes nachrüstet, dass der Bund dafür Geld gibt. Und das hilft natürlich den Anwohnern, die von überhöhten Abgaswerten betroffen sind, ja nicht weiter, wenn es irgendwann demnächst mal kommt, weil die wollen halt von jetzt auf gleich eine Verbesserung der Luft haben. Und da sagen die Richter, das einzige wirksame Mittel ist eben dann ein Fahrverbot.
Es gab ja noch eine zweite Entscheidung diese Woche, die kam von den EU-Staaten in Brüssel. Da ging es darum, dass jetzt von 2020 bis 2030 die CO2-Emissionen gesenkt werden sollen um 35%. Das ist jetzt der Deal. Interessant finde ich dabei, die deutsche Ministerin Svenja Schulze fuhr dahin und sagte vorher, man könne mehr machen. Also sie war eigentlich auch dafür, nicht nur 35, sondern darüber hinaus 40 oder mehr Prozent einzuführen. Was aber dann passierte ist, sie musste in Brüssel genau das Gegenteil machen. Also sie musste alles dafür tun, dass die Ziele so niedrig wie möglich bleiben. Warum?
Das Problem war, dass es da schon seit längerem einen Konflikt gab innerhalb der Bundesregierung. Da konnte sie sich am Ende nicht durchsetzen. Svenja Schulze war ganz klar dafür, die Grenzwerte ab 2020 bis 2030 viel, viel deutlicher zu senken. Also sie wollte eigentlich eine Senkung um 50%. Und das ist eigentlich auch, sagen Experten, nachvollziehbar. Es gibt ja dieses Pariser Klimaschutzabkommen. Die Bundesregierung hat letztes Jahr einen Klimaschutzplan erstellt, wo auch drinsteht, wie stark die CO2-Emissionen im Verkehr sinken sollen. Und wenn man das alles heranzieht, dann muss man die Grenzwerte eigentlich so stark senken, wie sie gefordert hatte. Dagegen verwahrte sich aber Andreas Scheuer, also der Bundesverkehrsminister, sagte, das ist viel zu viel. Das ist eine Überlastung der Autoindustrie. Und da konnte sich Svenja Schulze am Ende nicht durchsetzen. Selbst der Olaf Scholz fand es dann zu übertrieben und am Ende musste sie halt quasi dann die Kompromisslinie der Bundesregierung dann auch in Brüssel vertreten und dann musste sie eben so auftreten, wie sie da aufgetreten ist. Fakt ist aber, dass eben andere Länder auch schon gesagt haben, das ist auch zu wenig. Also deswegen kam man ja auf diesen Kompromiss am Ende von 35%. Die Bundesregierung wollte 30, andere Länder sagten 40-50% und dann hat man sich jetzt auf die 35% geeinigt. Muss aber allerdings jetzt noch die endgültige Einigung mit dem EU-Parlament noch durchfechten und da sind auch die Vertreter eigentlich einer strengeren Senkung eigentlich auch in der Überzahl. Das Problem ist ja, da müsste dann die Bundesregierung auch so ehrlich sein und sagen, mit der Forderung, mit der sie da reingegangen ist, dann schafft man aber auch die Klimaziele, die man eigentlich in Paris vereinbart hat, nicht. Also entweder muss man halt dann so fair sein und sagen, wir schaffen die Klimaziele nicht, oder man muss eben diese deutliche Reduzierung der Grenzwerte auch fordern, oder man muss eben andere Lösungen finden und dann den Leuten sagen, wie man es stattdessen schaffen kann, die Klimaziele zu erreichen, dann zum Beispiel durch ein Tempolimit auf Autobahnen. Aber das will ja auch wieder niemand. Also da ist die Bundesregierung in einem Konflikt zwischen dem, was sie eigentlich versprochen hat im Klimaschutzabkommen und dem Druck, den man dann möglicherweise der Autoindustrie nicht allzu sehr machen möchte.
Dementsprechend hart wurde das deutsche Handeln übrigens auch jetzt kritisiert danach. Ich habe jetzt eine Stimme gefunden, das war der luxemburgische Staatssekretär Claude Turmes, der sagte, Merkel fahre zugunsten der deutschen Autobauer den Klimaschutz an die Wand. Naja, sie war ja auch schon mal die Klimakanzlerin, das hat sich offensichtlich ein bisschen gewandelt. Danke aber erstmal für den Moment, Matthias.
Ja, bitteschön.
Und das war natürlich schadstofffrei wie immer. Was jetzt? Diskutieren Sie mit uns, schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de oder bei Twitter unter dem Hashtag wasjetzt. Morgen hören wir uns dann auch wieder. Bis dahin. Fährst du eigentlich einen Diesel?
Nee, ich fahre überhaupt kein Auto. In Berlin braucht man kein Auto, finde ich.